Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aqfif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Zürich, Herr Linker, das ist genau das richtige Stichwort. Die Credit Suisse, was ist da los bei Ihnen in Zürich am Paradeplatz? Wie kann es denn sein, dass ein Tweet eines australischen Journalisten eine der größten Banken der Welt ins Wanken bringt?
Ja, zunächst mal guten Morgen groß und guten Morgen an die Zuhörer. Sie haben ja den Einstieg in die Thematik jetzt gerade hervorragend geliefert, nämlich die gesamte Situation um die Credit Suisse ist wirklich eine Tragödie, um es mal ganz klar zu sagen. Heute vielleicht ganz kurz in den Schlagzeilen hat Credit Suisse angekündigt, für 3 Milliarden Schulden zu reduzieren, nämlich ausstehende Anleihen zurückzukaufen. Das ist natürlich bei den Anleihen sehr, sehr gut angekommen, denn die Anleihen waren massiv unter Druck geraten. Auch die Hybriden und die länger laufenden Anleihen sind ja in den letzten Tagen massiv eingebrochen. Gestern bereits begann die Gegenbewegung, heute setzt sich die Gegenbewegung fort. Sicherlich ein richtiger Schritt und sicherlich ein richtiges Signal. Man muss sich aber mal anschauen, wie dieses ganze Desaster zusammenkam. Ein Tweet ist das nicht alleine. Es ist, die Geschichte begann mit der Hedgefondskatastrophe, dann ging es weiter über die ganzen Kleinigkeiten, wie die Prozesse und wie die gesamten Abfindungen. Ja, es ist einfach wirklich ein schwarzes Kapitel, während andere Banken es verstanden haben, sich zu stabilisieren. Die amerikanischen Banken haben es viel früher verstanden, selbst mit Negativzinsen oder Nullzinsen umzugehen, als die europäischen, spezifisch hier in der Schweiz. Und die Großbanken haben sich da sehr, sehr schwer getan. Es ist ein schwarzes Kapitel. Man muss schauen, was passiert. Es gibt verschiedene Szenarien. Das Szenario einer Übernahme aus dem Ausland, wobei dann, wenn die systemrelevanten Geschäfte ausgegliedert werden, ist es dann die Frage, was letztendlich an Wert übrig bleibt. Oder tatsächlich eine Großfusion zwischen der UBS und zwischen der CS. Viele befürworten sie in der Schweiz, viele sind strikt dagegen. Stichwort too big to fail. Das ist die Situation im Moment. Sie ist verworren.
Der Vorteil mit der UBS, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ja, die sind ja beide am Paradeplatz, oder?
Natürlich, die sind beide am Paradeplatz. Die sind natürlich in der ganzen Schweiz vertreten mit ihren. Aber es ist tatsächlich, es wäre dann in der Schweiz wirklich ein sehr, sehr großes too big to fail. Andererseits möchte man aber die CS nicht ins Ausland verkaufen. Das ist auch der Tenor hier. Die Situation ist aber immer noch so, dass es am besten wäre, wenn es die CS aus eigener Kraft schafft und wenn sie den Turnaround aus eigener Kraft vollziehen kann. Das wäre immer noch wahrscheinlich für die Eidgenossenschaft und für den Finanzplatz Schweiz das Beste. Wollen wir hoffen und abwarten, dass das auch gelingt.
Das Interessante bei diesen Geschichten ist ja immer, da wackelt es irgendwo und dann guckt die ganze Welt ganz genau hin und ich dann entsprechend auch. Und ich habe jetzt gelesen, Skandalbank. Und dieses Skandalbank in Zusammenhang mit der CS, das war mir jetzt persönlich neu. Gut, da gab es eine Hedgefonds-Katastrophe. Da hat der Chef einen Privatdetektiven auf seinen Kollegen angesetzt, weil der wechseln wollte und so weiter und so weiter. Also sie haben ja kaum was ausgelassen. Milliardenstrafen, da rattern die Franken ja einem nur so durch die Finger. Jetzt soll es eine neue Strategie richten. Ja, ist ja auch nicht ganz billig. Nochmal etwa 4 Milliarden soll das kosten. Bei 10 Milliarden Marktkapitalisierung, also ein echter Batzen. Also da wundert es nicht, dass die Welt einen Hashtag draus macht, Lehman 2.0.
Muss ich massiv widersprechen. Das sind diese Schlagzeilen, die eher Klicks sammeln wollen, als tatsächlich einen seriösen, fundierten Journalismus zu betreiben, so wie es beispielsweise das Börsenradio macht. Das ist tatsächlich dann Panikmacherei, weil die Situation ist so, dass die Credit Suisse natürlich so verflochten ist, aber B, es geht ja gar nicht um Zahlungsausfälle und es geht ja gar nicht darum, dass tatsächlich dann irgendwelche Securities geführt werden, die komplett falsch bewertet sind und zwar. Also das muss man schon ganz klar unterscheiden. Und es ist ja immer noch so, dass diese Bank in der Schweiz systemrelevant ist und man hat aus Lehman gelernt und definitiv würde sich diese Geschichte in diesem Ausmaß nicht wiederholen. Da lege ich mein Veto ein. Wie gesagt, wir hoffen, dass die Credit Suisse aus eigener Kraft schafft. Das wäre für alle zu wünschen. Dass die in der Vergangenheit nichts ausgelassen haben, ist auch absolut außer Frage. Sie waren ja mal mit der UBS auf Augenhöhe und waren teilweise sogar vor 3 Jahren etwas besser unterwegs. Das hat sich dann natürlich markant gedreht und markant geändert. Ich wiederhole noch einmal, ich würde mir wünschen, die Restrukturierung gelingt und die CS schafft es aus eigener Kraft. Wäre allen und auch dem, vor allem dem Finanzplatz Schweiz definitiv zu wünschen.
Dann schauen wir mal weiter. Sogar unser bayerisches Lokalradio meldet heute, gut, mit ein bisschen Verzögerung, Elon Musk will Twitter jetzt doch kaufen. Was bedeutet dieses kindische Hickhack, Klammer auf, 44 Milliarden Dollar schwer, Klammer zu, für die Börse?
gar nichts bedeutet es. Es bedeutet es, dass der Nasdaq Future ab und zu mal tanzt, nachbörslich oder nicht tanzt, wie Sie es genau richtig gesagt haben, Kindergarten, glaube ich. Das können wir auch den Zuhörern sagen. Wenn jemand spekulieren will und wenn jemand Daily Trading betreiben will, dann ist das natürlich mit der Tesla-Aktie, Entschuldigung, mit der Twitter-Aktie zu machen. Ich interessiere mich eigentlich dafür auch selbstverständlich in der Hinsicht, dass ich bei Twitter vertreten bin. Das ist so das einzige Social-Medium, wo ich tatsächlich da aktiv bin, weil ich das sehr vernünftig finde. Die Art der Kommunikationsverbreitung, das nutze ich sehr gerne und ist wie gesagt das einzige Medium, ob es Musk übernimmt oder nicht. Das ist für die Börse definitiv für Daily Trader interessant, aber ich glaube, das Thema können wir abhaken unter dem Stichwort, wie Sie es genau gesagt haben, Muskelspielchen und Kindergarten.
Ist ja fast ein nettes Wortspiel, Muskelspielchen. Kellspielchen.
Ja, das war ähnlich wie damals beim Börsengang von Facebook, als ich damals in einer Kolumne schrieb, ein Zuckerberg oder ein Haufen voller Fragen. Das geht so ziemlich genau in die gleiche Richtung. Die Geschichte beantwortet uns die Fragen alle und das ist das Schöne am Markt. Der Markt hat immer recht, Herr Groß.
Das war jetzt auch noch ein anderer falscher Versprecher mit Tesla. Hängt ja alles miteinander zusammen und man hat jetzt die Tage gelesen, dass Tesla doch irgendwo Probleme hat. Man könnte jetzt die Frage aufwerfen, ob Musk mit diesem Hin und Her bei Twitter von den Problemen bei Tesla ablenken will.
Psychologisch kurzfristig ja, es wird aber niemals gelingen, kurzfristig und durch irgendwelche taktischen Maßnahmen auch wirklich den Markt langfristig zu beeinflussen oder zu bestimmen. Kurzfristig spielt es sicherlich eine Rolle, das Verfügbarkeitsfehlverhalten, unsere marktpsychologischen Aspekte diesbezüglich ist ein kurzfristiges reines Paradies an diesem Verfügbarkeitseffekt. Das sieht man ja sehr, sehr deutlich. Kurzfristig spielt es eine Rolle, langfristig, Herr Groß, setzen sich die fundamentalen Daten und die Situation des Unternehmens durch. Da ist es beispielsweise auch Personen wie Katie Wood zu verdanken, die natürlich im Moment versucht, ihre katastrophale Performance der letzten Monate wegzudiskutieren, indem sie jetzt Tweets und absolut Tesla versucht, eine unglaubliche Stärke zu verleihen. Sie kennen meine Meinung, vielleicht kennen Sie sie nicht, ich möchte sie wiederholen. Wir sind in BYD investiert, wir sind in China in der Elektromobilität investiert und das wird auch so bleiben.
Bei BYD, da gab es ja die Tage auch ganz interessante News.
Da wächst die Welt zusammen. BYD hat absolut starke Ambitionen, gerade jetzt auf dem Vermietungsgeschäft wurden 100.000 Autos bestellt. BYD hat alle Rekorde gebrochen, letztes Quartal Bestellungen, Auslieferungen auf einem absoluten Allzeithoch. In Indien Expansionspläne, in Ozeanien Ausbaupläne, Europa genauso. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Null-Covid-Strategie und wenn die geopolitischen Unsicherheiten in China sich legen, dann wird die Aktie auch so gepreist werden, wie sie sein soll, nämlich mit einem Kurspotenzial von 50-60% über dem jetzigen Preis.
Die Inflation, Riesenthema, schon seit Wochen, seit Monaten. Und da gab es die Woche eine Meldung aus der Schweiz, die Inflationsrate fällt. Hoppala, da zuckt man so ein bisschen zusammen. Anleger schauen heute auf den US-Arbeitsmarkt. Das hängt ja auch eins zu eins zusammen mit dem Thema Inflation und dann Zinsen. Und meine Frage ist, lässt sich Paul vielleicht doch dazu hinreisen, bald zumindest ein kleines Täubchen aufsteigen zu lassen und vielleicht doch von seinem ganz strikten und aggressiven Weg abzuweichen?
Also das ist jetzt haben Sie drei Aspekte in einem Zusammenhang genannt, so kenne ich den in groß. Wir müssen uns da jetzt etwas strukturiert durcharbeiten und es ist auch tatsächlich ein Thema, Herr Groß, wo alleine dieses schon unser Interview mehr als füllen würde. Fangen wir mal an mit der Entwicklung in der Schweiz. Es sind ja drei Riesenaspekte, was die Inflation angeht. Das ist USA, das ist Europa und das ist die Schweiz. Und das müssen wir strukturiert betrachten. In der Schweiz, ich kann es nicht oft genug wiederholen, hat der Chef der Schweizerischen Nationalbank, der Herr Jordan, vor etwa 10, 12, 15 Wochen beteuert und bedauert, dass beim Stand von 1,05, 1,06, 1,07 der Schweizer Franken zum Euro massiv überbewertet ist. Dann hat er seine Politik korrigiert, nämlich er hat sich an die EZB gehängt, an die Frau Lagarde, was die Zinsanhöhungen angeht. Sehr umstritten übrigens hier in der Schweiz. Und er hat mitgezogen und das hat dazu geführt, dass der Euro jetzt bei auf einem fast historischen Tief um die 96, 97 Cent ist, war sogar etwas tiefer. Was will ich damit sagen? Dass der Schweizer Franken jetzt etwa noch 10% höher bewertet ist zum Euro, als es gewesen ist, als er diese hohe Bewertung beklagte. Jetzt bleibt dieses unkommentiert. Wir hatten von 3,5 einen Rückgang auf 3%, die Inflation hier in der Schweiz, natürlich Traumzahlen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ob man in so einer Corona-Situation mit erneuten Ankündigungen einer straffen Geldpolitik den schweizerischen Immobilienmarkt unter Druck setzt. Plus der Winter steht vor der Tür. Man will natürlich auch wieder europäische Gäste, auch vor allem deutsche Gäste, hier in den Schweizer Hotels und auf den Schweizer Skipisten haben, wenn es auch schon jetzt Corona endlich nach 2 Jahren ermöglicht. Jetzt ist es aber so, dass man statt 120, 110 Franken für 100 Euro jetzt etwa 95 Franken bekommt. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und die Quittung wird auch präsentiert werden. Also das zum Thema Schweiz. Ich äußere mich selten politisch, wie Sie mich kennen, aber ich äußere mich diesmal zumindest finanzpolitisch ganz klar, dass ich dieses sich emanzipieren wollen gegenüber der EZB definitiv nicht zum richtigen Zeitpunkt angewendet finde. Herr Paul, ist die Situation komplett anders. Man hat sehr früh mit dem Straffen des QEs begonnen. Man hat die Anleihenkäufe zurückgefahren. Man hat sich Luft verschafft. Und ich habe immer gesagt, dass wenn tatsächlich wir in die Rezession reinlaufen, ob wir jetzt in einer Rezession sind oder nicht, lasse ich dahingestellt sein. Es ist eine ganz klare Definitionsfrage. Ich sage, wir sind in einer technischen Rezession. Fakt ist aber auch, dass die Preise zurückkommen. Gerade Transport- und Energiekosten kommen massiv runter. Kein Mensch redet darüber, dass das Öl 40% von seinem Höchststand zurückgekommen ist. Und das Benzin ist immer noch 30% teurer als zu Beginn des Ukraine-Krieges. Das ist ein Nonsens. Und da muss man fiskalpolitisch und marktpolitisch eingreifen, damit die Verbilligungen auch endlich beim Endkonsumenten und beim Endkunden ankommen, um da die Inflation endlich mal in den Griff zu bekommen. Und ich persönlich bin zuversichtlich, dass durch den Rückgang der Energie- und Transportkosten, vor allem auch der Transportkosten, ein Container kostet nur noch die Hälfte, wenn man ihn aus China hier hinschicken lässt. Und das ist natürlich alles sehr positive Daten. Und das wird sich auswirken. Die Inflation kommt runter. Zwangsläufig in einer technischen Rezession, wenn sich die Wirtschaft abkühlt, kommen die Preise runter. Und das, jetzt komme ich zu Ihrem letzten Punkt. Und dann kann auch der Herr Paul sagen, okay, jetzt sind wir halt bei 3, 3,5, 4%. Das war auch das, was ich gesagt habe und prognostiziert habe, dass ich gesagt habe, ich habe mit den 4% nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das könnte durchaus sein, dass es Spielraum gibt für Zinssenkungen im kommenden Jahr. Und wir sehen das ja in der Zinskurve, die das langsam, langsam andeutet. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir wieder fallende Zinsen sehen werden. Und das ist natürlich bedingt ganz klar an die inflationäre Entwicklung. Und das wird natürlich die Entwicklung der Märkte weiterhin ganz massiv verstärken. Es gibt nur einen einzigen Aspekt, der gegen tiefe Zinsen spricht, und das ist die Inflation. Und wenn sich diese abkühlt, dann werden die ganzen Faktoren, die ich aufgetischt habe, sich auch durchsetzen, zumal die Amerikaner auch den Dollar nicht weiter stärken wollen. Das ist auch alles andere als positiv für die Exporte der USA. Das heißt also, das ist mein Fazit, es gibt einen einzigen Grund für weiter steigende Zinsen, und das wäre eine weiterhin galoppierende Inflation, an die ich nicht glaube. Alle anderen Gründe sprechen für eine moderate Zinspolitik, einfach, dass die Notenbank vom Gas gehen werden.
Paul hat dann Spielraum möglicherweise im nächsten Jahr. Das hören die Börsen dann natürlich gern. Dann geht es da wieder aufwärts. Und dann geht es auch mit dem Echtgelddepot aufwärts. Schauen wir da zum Abschluss unseres Interviews nochmal ganz kurz rein.
Das können wir auch aufgrund dessen, dass wir jetzt schon sehr, sehr, sehr lange uns mit wirklich, wie ich finde, wichtigen Dingen beschäftigt haben. Das Depot steht bei, inklusive allen Zuflüssen, bei 43.250 Euro. Das ist ein Rückgang gegenüber dem letzten Termin vom Anfang August. Ein Verlust von etwa 1.000 Euro, die dazukommen. Das heißt, dass wir uns hier to date etwa zwischen geldgewichtet 10 und zeitgewichtet etwa zwischen 16-17% Verlust seit Jahresbeginn bewegen. Dadurch, dass die Performance deutlich besser ist, als die Performance beispielsweise vom DAX oder anderer Märkte, liegt daran, dass wir natürlich durch den starken Schweizer Franken hier, wie ich das schon gesagt habe, positiv davon getragen haben. Es gibt natürlich bei den defensiven Titeln in der Schweiz eine gute Entwicklung, so wie bei der Bank Canton Alvaroas, so wie bei der Cembra. Die Technologiewerte haben weiter etwa an Wert gelassen, eine Stabilisierung bei der BYD. Veränderungen gab es keine. Wir halten im Moment etwa 2.500 Euro im Cash, was uns eine neue Position ermöglicht. Wir sind im Moment defensiv. Zu erwähnen ist vielleicht noch ganz kurz Sika. Sika hat vorgestern, das muss man sich mal vorstellen, nach dem Rekordjahr 21 hat Sika jetzt eine positive Gewinnwarnung rausgegeben, nämlich dass sie nicht mit 10, sondern mit mehr als 15% wachsen werden dieses Jahr. Das sorgt ja hier auch für Paukenschlag, weil man viele Analysten und viele Marktteilnehmer sich fragen müssen, die Aktie hat sich von der Spitze halbiert. Gut, bei uns im Depot ist sie nur 10% im Minus, aber wir haben ja viel später gekauft und auch noch einmal nachgekauft. Da muss man sich mal vorstellen, dass die Sika bei 400 Schweizer Franken gewesen ist knapp. Und da war das Unternehmen nicht so aufgestellt wie jetzt und da waren die Zahlen nicht so wie jetzt, weil jetzt werden die Rekorde nochmal ausgebaut um mindestens 15% und der Titel hat sich halbiert. Und das zeigt im Moment genau diese Irrationalität und diese Angst im Markt, dass man einfach sagt, wenn dieser ganze Konsumstau, der durch die Corona-Krise entstanden ist und dann noch einmal zusätzlich unterbrochen wurde durch die Inflation und durch den Krieg in der Ukraine, dass wenn sich dieser Konsumstau löst, die Inflation kommt in den Griff und dann viele, viele Fragen beantwortet werden, wie dieser grausame Krieg in der Ukraine und die geopolitischen Unsicherheiten in China, dann denke ich mir mal, wage ich die Behauptung, dass wir in eine sehr, sehr gute Zukunft, was die Aktienmärkte angeht, hineinblicken. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, wie lange dauert das, Herr Linker? Ich weiß es nicht und es wäre unseriös, da zu spekulieren. Schauen wir uns das mal bitte an. Lehman, nach Lehman die Recovery und dann Brexit, Fukushima. Aber schauen wir uns auch an der Corona-Ausbruch. Wir haben teilweise Korrekturen gesehen, die waren größer als die Korrektur, die wir jetzt haben. Und es hat sich sehr, sehr schnell jedes Mal wieder erholt, weil die Notenbanken gefeuert haben. Diesmal ist die Situation anders. Diese Situation dauert etwas länger, aber eines wird sich nicht ändern. Aktien sind, waren und bleiben mit Abstand die effizienteste Anlageklasse, die es gibt. Und auch diese schlimme Ukraine-Krise wird langfristig auf dem Langzeitchart ein kleiner Knick nach unten bleiben. Geduld, Strategie, Ziele definieren und vor allen Dingen keiner Hyperaktivität verfallen und in Zeiten, wo es wirklich rumpelt, auch mal die Finger vom Knopf wegnehmen und einfach mal die Situation unter Kontrolle behalten.
Moimir Linker von Aqvif International. Merci nach Zürich.
Sehr gerne und allen Zuhörern ein schönes Weekend.
Börsenradio Network AG.